so natürlich würde ich auch gerne schon mal ein bisschen den Scheinwerfer in Richtung Bundesliga drehen, aber ich weiß, das kriegen wir nicht hin, zumal ja da vorne auch einer unserer absoluten Super-Promis. Sag mal, das ist doch, ist das nicht, hallo? Ist das jetzt der Yogi? Sag mal.
Ja, klar, ich schon aus dem Meld. Ich muss schon auch sagen, bin natürlich dann schon mit höchster Disziplin schon, ja klar, auch interessiert, was eben denn jetzt aufs Finale auch angeht. Klar. Ja, der Julian hat ich auch ordentlich gemacht, nicht super. Da muss ich ihm sagen, am Ende muss man eben dann schon auch einen Titel holen, das ist klar. Aber das ist eben dann meine Spezialität. Also mal so für einen Jungen, der gerade von der Schule kommt, war es nicht schlecht. Aber ich denke dann schon, aus Spanien ist auch jetzt für mich auch Favorit. Aber ja, mit höchster Disziplin können wir vielleicht irgendwann in den nächsten 10 Jahren die Nations League als Dritter abschließen. Das ist so meine Prognose. Wir fangen jetzt an. Let's go.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Ich hätte ja allen gewünscht, uns Matze, uns beiden eben schon zugehört zu haben. Wir haben ja schon. Ja,
wir haben uns gestritten. Tobi und ich haben uns gestritten, Kalli.
Impulsive Viertelstunde hinter uns.
Ja, ist doch gut, ist doch nicht schlimm. Du weißt ja, da schläft auch keiner ein. Das ist gar nicht so schlecht.
Weißt du, worüber wir uns gestritten haben? Wir haben uns darüber gestritten. Tobi hat gesagt, die EM ist tot, es interessiert sich keiner mehr dafür. Ich interessiere mich schon für die Bundesliga. Also Tobi interessiert sich jetzt schon für die Bundesliga. Ich habe gesagt, für die Bundesliga interessiere ich mich wirklich. Die geht mir am Arsch vorbei. Jetzt gerade. Ich interessiere mich jetzt immer noch dafür, dass ich enttäuscht bin, dass wir rausgeflogen sind. Und ich interessiere mich natürlich dafür, wer Europameister wird. Für was interessierst du dich denn, Kalli?
Ja, da würde ich dir so ein bisschen recht geben. Für mich ist er noch aktuell. Die Europameisterschaft ein Thema, die Bundesliga beginnt in 6 Wochen, was mich aber auch schon interessiert. Am 2. August bestimmt schon die zweite Liga und die ist mit den vielen Top-Mannschaften, Großvereinen natürlich auch ein absolutes Leckerchen. Sagen wir mal, wenn ich zur EM gehe, für uns ist das Ding gegessen, wir können das abhaken, wir haben uns gut verkauft, viel besser wie in den Jahren zuvor, hatten aber sicherlich jetzt gegen die Spanier auch nicht das notwendige Quäntchen Glück. Müssen nur mal sagen, die Spanier sind Top-Favorit. Die haben sich jetzt wie in uns glücklich durchgesetzt. Ich meine, so ganz einfach, wie es sich vorgestellt hat, waren sie gegen die Franzosen auch nicht, um weiterzukommen. Und jetzt können die sich ruhig mal in den Sessel setzen und gucken, wer spielt dann am nächsten oder am kommenden Wochenende gegen uns. Da gucken wir mal, die Holländer oder die Engländer. Ne? Ich tippe mal, dass die Engländer sich noch ein bisschen bekriegen. Wenn ich das gesamte Personal durchgehe, sind die Engländer besser. Und da freue ich mich natürlich auf das EM-Finale. Spanien gegen, wenn auch immer, vermutlich gegen England.
Ja, wir zeichnen heute auf nach dem Spiel Spanien gegen Frankreich. Das Ergebnis kennen wir also schon. Aber jetzt ist mal meine Frage grundsätzlich, da können wir ja eigentlich alles miteinander verbinden. Wir haben ja am Ende der Saison gesagt, die Bundesliga sensationell, Champions League Finale, Europa League Finale, haben offensichtlich ein ganz gutes Auftreten gehabt bei der Europameisterschaft. Aber es gab ja auch welche, die gesagt haben, nein, so positiv war es ja doch nicht, habe ich einen gelesen, Tobi. Ich weiß gar nicht, wer das war. Der hat gesagt, naja, das erste große Spiel gegen Spanien haben wir verloren und gegen die Schweiz haben wir uns auch schwer getan.
Ich kann dir sagen, welche Flitzpiepe das war. Das war Fabian Hürzeler, der mit dem FC St. Pauli zur zweiten Liga aufgestiegen ist, als jüngster Trainer aller Zeiten quasi. Und der jetzt ja nach Brighton gewechselt ist in die Premier League, der hat eine Kolumne geschrieben. Ich glaube, in der FAZ hat der eine EM-Kolumne geschrieben. Und da war sein Kommentar, sein letzter Kommentar war wirklich, als es gegen den ersten Großen ging, waren wir raus. Also da weiß ich, dass in der Branche sehr, sehr viele mit dem Kopf geschüttelt haben und ihm einfach nur gewünscht haben, dass er sich lieber auf ein bisschen das Fußballtaktische konzentriert. Weil, sagen wir mal so, wir sind die Einzigen, die Spanier nach 90 Minuten bei einem Unentschieden gehabt haben. Ne? Alle anderen haben gegen die Spanier verloren nach 90 Minuten, auch die Franzosen. Ich finde, die Spanier hatten gegen uns deutlich mehr Arbeit, als sie jetzt eine Runde weiter im Halbfinale gegen die Franzosen hatten. Wir hatten sie wirklich am Rande einer Niederlage mit einer Mannschaft, die noch vor einem halben Jahr eine Crash eine Bruchpilotentruppe war. Insofern gibt es für mich auch eine richtig gute Note für das, was Deutschland bei der EM gemacht hat. Trotzdem fühle ich mich ein bisschen jetzt auch schon so langsam wieder im Bundesliga-Modus. Das wollte ich einfach nur sagen, Matze. Du hast mich eben schon wieder falsch dargestellt.
Nein, ich habe dich nicht falsch. Ich habe ja nur gesagt, ich bin überhaupt null im Bundesliga-Modus, weil ich bin eigentlich immer noch bei dieser EM und ich bin auch immer noch bei dem Ausscheiden, weil ich habe so wirklich so 2-3 Tage habe ich gebraucht und es hat mich richtig gewurmt, weil ich bin ja so, also ich sag mal so, wenn wir jetzt gegen die 3-0 verloren hätten, ich glaube, dann hätte ich das schneller so ad acta gelegt. Wenn das dann aber so komisch abläuft, weißt du, wenn man so das Gefühl hat, man wird ungerecht behandelt, ich will das jetzt mal so formulieren und ich sehe das im Übrigen ganz deutlich so, um das nur nochmal ausgesprochen zu haben, es wurde ja schon viel darüber diskutiert, ich finde, das war ein ganz klarer Elfmeter und den nicht zu pfeifen, ist für mich völlig unverständlich und auch, dass der VAR nicht angeguckt wurde. Jetzt gibt's ja 1000 Begründungen und der war im Abseits und dies und das und der Toni Kroos
auch. VAR ist der Punkt. Also der muss, definitiv, der muss angeguckt werden.
Ja,
so, und, so. Und ich glaube, wenn er ihn anguckt, dann gibt er ihn auch. Aber wir dürfen das auch nicht einmal nur über dieses Foto uns aufregen, weil das Foto ist brutal und ich habe lange genug in Redaktionen gearbeitet und weiß, wie lange da genau dieses Rädchen gedrückt wird, bis man dann genau diese eine Szene hat, wo es dann nach dem Handspiel aussieht.
Aber die war ja nun
aber
ganz,
der Ball
ganz
kam
klar.
Aus 2 Metern mit 120 km/h. Ja, ja. Ja, also wo soll der hin mit seiner Hand? Wenn das andersrum gewesen wäre, hätten wir riesig geschrien, wir alle Deutschen. Hätten gesagt, ja, was soll man denn machen? Soll er sich die amputieren? Soll er die festbinden und so? Also das ist schon okay, finde ich, dass man den dann im Zweifel auch nicht pfeift in dem Moment. Aber er muss es sich angucken. So, und ich glaube, wenn er sich's anguckt, dann pfeift er ihn.
Und vor allem, er lässt dann ja 6 Minuten nachspielen, ja, wo du ja feststellst, alles klar, da hat er schlechtes Gewissen gehabt, sonst lässt er ja nicht 6 Minuten nachspielen. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen mal nach vorne. Du guckst ja immer gerne nach vorne. Es kann ja,
ja
nicht
ich will
sein,
aber noch nicht nach vorne. Ja, ich will jetzt noch nicht direkt nach vorne gucken. Ich will zunächst mal was sagen. Ich will doch nicht hier für Versöhnung eintreten. Ich war persönlich über das unglückliche Ausscheiden, ich sage ja auch unglückliche Ausscheiden von unserer Nationalmannschaft im Viertelfinale zwar enttäuscht, trotzdem war ich von der Leistung von den Jungs von Julian Nagelsmann nicht, will nicht sagen begeistert, aber absolut zufrieden. Nicht zuletzt aufgrund der wirklich schlechten Auftritte in den letzten Jahren war dies für mich nicht unbedingt zu erwarten. Ich war mit der Leistung von unserer Nationalmannschaft absolut zufrieden. Wir sind hier nicht beim Eiskunstlaufen. Wenn ich diese Situation gegen Spanien kurz vor Schluss betrachte, dann habe ich natürlich auch immer ein bisschen so die deutsche Nationalunterwäsche an und würde sagen, na ja, das war doch ein Elfmeter, man konnte nicht mal gucken. Aber es gibt ja auch die unterschiedlichsten Standpunkte. Also wenn du jetzt unsere besten 2 Schiedsrichter berücksichtigst, ich will mal nur 2 Themen machen. Markus Merk im Doppelpass habe ich gehört, der sagt, klarer Elfmeter. Ich habe persönlich jetzt gestern noch mit Felix Brüch gesprochen oder auch heute Morgen nochmal, der ja noch jetzt in den letzten 5 Jahren noch der neuere 5-malige DFB-Schiedsrichter des Jahres ist, der auch 2-mal jetzt in den letzten Jahren Weltschiedsrichter des Jahres wird, der wirklich ein Junge aus dem Leben ist, der auch ein gerne Deutscher ist, der auch gerne den deutschen Fußball erfolgreich sehen will. Der hat gesagt, er hätte ihn auch nicht gepfiffen. Was ich einfach gut fand, da sollten wir uns auch jetzt bei unserer Diskussion etwas dran orientieren, dass sowohl Bernd Neuendorf als Präsident, Rudi Völler als Sportdirektor, auch Juli Nagelsmann, Andreas Reit, ich habe ja mit denen alle gesprochen, dass sie sich unbedingt oder zwingend nach dem Spiel fest vereinbart haben, wir werden diese Elfmeterszene jetzt in der Presse nicht erklären. Gut, wir müssen vielleicht die ein oder andere Antwort geben, aber wir werden das akzeptieren. Julian Nagelsmann hat ja so ein anderes Thema angesprochen, hat man sagt, man muss über eine Regelveränderung denken, denn ich konnte auch sehen, dass der Spieler, also praktisch der Spanier, nicht mit der Hand zum Ball ging. Der wurde voll angeschossen. Nagelsmann hat ja gesagt, wenn einer so angeschossen wird, das gibt zwar jetzt noch nicht die Regel her, dass er damit ein Tor verhindert, weil er eben die Hand vielleicht die Körpergröße jetzt verbreutet, wird, dann sollte man in Zukunft drüber nachdenken, einen Elfmeter zu geben. Aber jetzt nach der bestehenden Regel ist es kein Elfmeter, auch wenn es für uns noch so schwer ist. Ja, ich zitiere jetzt Fachleute. Ich zitiere Fachleute.
Super, Kalli, es war sehr interessant. Sehr, sehr interessant.
Ich bin ja, genau, und das war ja auch mein Punkt. Also ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, ob und wie. Ich habe eine klare Meinung dazu. Du hast deine auch geäußert und Tobi auch. Aber es kann ja nicht sein, alle reden vom vorgezogenen Finale, ja, ein Spiel, wo es wirklich um was geht. Und das könnte ja auch im Champions-League-Finale passieren, nächstes Jahr oder in der Bundesliga. Und dann passiert das so ein Bock, muss man ja sagen, wo ja der Schiedsrichter ist ja auch die ärmste Sau, der Taylor, ja, der jetzt wahrscheinlich sich erstmal 3 Wochen nirgendwo blicken lassen kann und auf die Fidschi-Inseln geflogen ist, so, und von allen beschimpft wird. Also, und das ist es ja so, das macht ja auch den Fußball, muss man sagen. Und ich finde, das ist das, was diese Ernüchterung auch ein bisschen bei mir, also wir hatten ja eine super Stimmung im Land irgendwie, weil keiner damit gerechnet hat, wie gut es dann ja doch läuft. Jetzt können wir da detailliert das noch besprechen. Aber so eine Entscheidung, finde ich, hat diese Stimmung auch von jetzt auf gleich, ja, man muss schon sagen, kaputt gemacht. Und das finde ich eigentlich
aber,
schade.
Ja, aber
das
nicht, darf nee, ja nicht aber, passieren. Aber nicht die Stimmung rund um die Mannschaft, finde ich. Also da hat Kalli ja komplett recht. Ne? Wir haben wieder eine Mannschaft, auf die wir total stolz sein können.
Ja.
Wir freuen uns auf das, was kommt. Wir haben Julian Nagelsmann hätte es nicht besser machen können. Also man möchte ihn sich ja fast als Kanzler wünschen, weil er es geschafft hat, irgendwie das Land zu einen. Und ja, ne, und so eine Motivation im Land zu schaffen, wie es die letzten Jahre Jürgen Klopp vielleicht gelungen wäre und das jetzt so als Kloppo Junior, macht der Nagelsmann da jetzt auch rhetorisch so viel richtig, finde ich total gut. Und man hat doch jetzt total Bock auf die nächsten Spiele der Nationalmannschaft und die ist wieder sexy und die Spieler werden auch wieder gerne hinfahren. Da bin ich mir sicher, man will da jetzt gerne dabei sein.
Da bin ich ja bei dir, aber ich sag mal so, bei dem, was unser Land, unter anderem unser Land, auch so ein bisschen so an Stimmung durchmacht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, eigentlich schon seit 1-2 Jahren, hätte das ja sehr, sehr gut getan, wenn die Reise auch noch ein bisschen weitergegangen wäre. Und wenn du dann aber durch so eine Nummer...
Ja, kannst ja nichts machen, es gibt ja immer einen Verlierer.
Ja, und wenn du dann durch so eine komische Nummer rausfliegst, ja.
Matze, das sehe ich doch genauso. Und ich habe doch auch, wenn ich dann in die Mattscheibe reinklotze, denke ich doch, kann ich hier nicht noch ein bisschen Körnchen finden, gucke noch 3-4 Mal. Sehe aber, dass die Hand nicht zum Ball geht, sondern der Ball zur Hand. Trotzdem rettet er damit so eine Situation. Aber die Regel gibt's ja nicht. Her im Moment was. Wir können das.
Ja, gut, aber dann
ich wäre auch froh gewesen, wenn der gepfiffen hätte, 11-Meter-Tor, hip hip hurra, 11-Meter schießen, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wir können nicht irgendwie für Regeländerungen sprechen, die es noch gar nicht gibt.
Ja, nein, aber die muss ja dann her, weil dann hast du im Umkehrschluss gegen Dänemark irgendwie, wo der Chip im Ball, was ja auch keine Sau nachvollziehen kann, angeblich eine Berührung am, keine Ahnung, nicht geschnittenen Fingernagel von Eriksen oder wer auch immer es war, sozusagen nachgewiesen hat und da gibt's dann irgendwie einen Elfmeter. Also ich will ja auch nur sagen, wären wir im Jahre 66, würde ich sagen, komm, Schwamm drüber oder wir erinnern uns alle an diesen Ball von den Engländern, der ja im Tor war bei Deutschland, hinter die Linie von Manuel Neuer aufgetickt ist, wo man ja heute mittlerweile immer so ein Dreieck dann da reinmalt in diese Torlinie. Da würde ich nur sagen, naja, da gab es das ja alles noch nicht. Aber jetzt gibt's da das schon. Und wir haben uns ja schon oft die Köpfe eingehauen. Und das ist ja wirklich jetzt exemplarisch, dass da irgendwas passieren muss.
Matze, soll ich dir was sagen? Das sage ich dir jetzt mal ganz freundlich. Hätte diese scheiß Chip im Ball nicht Signal abgegeben, wäre es kein Elfmeter gegeben. Und wir hätten in der anderen Runde mitgespielt, wären vielleicht besser durchgekommen ins Endspiel. So ist das. So ein Chip kann doch mal wehtun. Ne? Also, wenn du mich persönlich fragst, war das für mich schwierig. Ja, dieser Elfmeter, auch wenn es für Deutschland, ich gesagt, Mensch, der Chip im Ball hat jetzt das Signal weitergegeben, das dann berührt hat. Ich hätte mir nicht angezeigt. Dann wären wir im Gruppenzweiter gewesen, hätten wir in einem anderen Feld gesprochen. Was ich einfach aus der Situation sage, dass auch die UEFA oder die FIFA in Zukunft, glaube ich, die beiden Gruppen anders einteilen müssen, dass die höhergerankten nicht direkt gegeneinander spielen, dass du sagst A, B, C, D und die müssen verteilt werden und dass man die 4 oder 6 großen Favoriten dann noch oder 8 auf andere Felder nicht wieder Tizzi laufen.
Na Kalli, nur wie du sagst, Kalli, aber es sind ja mittlerweile mittlerweile wirklich 8 Favoriten, muss man ja sagen, ne? Oder sogar 10. Und es schaffen davon halt immer dann auch nur 2 ins Finale. Dementsprechend gibt es bei jeder Europameisterschaft und bei jeder Weltmeisterschaft gibt es mehr leidende Favoriten als siegende. Das darf man noch nicht vergessen. Daher gehört das leider dazu.
Tobi, ich wollte ja nur mal spinnen. Ich wollte ja nur ein bisschen spinnen. Wegen dem Chip, faktisch hast du ja recht. Ich kann das ja nicht widerlegen.
Und, ja, aber, und die Regeländerung, Matze, ganz kurz, die Regeländerung, weil ja. Man sagt immer, jetzt musste was passieren und so, ne? Wir sind im Doppelpass da am Sonntag sehr tief eingestiegen, auch mit Markus Merk, fast eine halbe Stunde, ne? Kamen von ihm auch Vorschläge, die fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, wo er dann sagt, ja, man könnte dann auch noch einen indirekten Freistoß nach außerhalb des Strafraums verlegen und so. Das macht's alles nur komplizierter. Also, und jetzt auch zu sagen, einfach, in dem Moment, wenn der Ball an die Hand springt, ist es Hand, wäre auch einfach eine Katastrophe, weil dann die Stürmer nur noch darauf trainiert werden, entweder ins Tor oder an die Hand zu schießen. Das darf es ja auch nicht sein, wie beim Hockey, wo dann schön versucht wird, auf den Fuß zu schießen. Ja, also das ist nicht so leicht.
Ja, aus 2 Meter ist dann leichter, die Hand zu treffen, wie es du.
Ja. Also ich finde halt nur, wenn man halt, ich finde halt, dass wenn man dann jetzt diese Regelung hat mit dem VAR und angucken und nicht angucken, das ist ja, ich finde, das ist ja auch jetzt auch in der Champions League zum Teil völlig unübersichtlich. Wann meldet der sich denn? Wann darf der Schiedsrichter, darf der sich überhaupt melden? Darf der sagen, guck doch nochmal nach, machen das nur die? Also ich finde, da blickt ja kein Schwein durch. Und das ist das Hauptproblem daran. Und das macht es auch, das ist auch diese Ernüchterung. Es ist gar nicht so sehr, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, weil ausgeschieden sind sie deswegen, weil Antonio Rüdiger eine Minute vor Schluss den Mann nicht richtig gedeckt hat, muss man ganz ehrlich sein.
Das gefällt mir schon wesentlich besser.
Nein, das war ja so. Aber diese Ernüchterung und dieses Gefühl von Ungerechtigkeit und man weiß eigentlich gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich, also das finde ich ist halt einfach, und das habe ich ja schon öfter gesagt, eine Katastrophe, und da muss irgendwas auch für die neue Bundesliga-Saison passieren.
Auch mit Rüdiger, dass der da auch nicht ob richtig auf der Höhe war. Und eins ist doch klar, wenn die gesamte DFB-Führung inklusive Rudi Völler als Sport, inklusive Trainer erklären, wir wollen dieses Thema in der Pressekonferenz auch heute bei aller Enttäuschung nicht thematisieren, dann sollten alle anderen auch ein bisschen sich sportlich fair etwas mehr zurückhalten, dass die Emotionen eine Rolle spielen, dass die dann auch direkt Klavier spielen. Das ist ja klar, aber jetzt sind wir ja ein paar Stunden schon hinter unserer enttäuschten Szene und jetzt sollten wir auch ein bisschen vernünftig dabei reagieren. Ich meine, Nagelsmann hat einen Vorschlag gemacht, ob das der richtige ist, das muss man auch leben, würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber er hat zumindestens damit signalisiert.
Ich finde den Punkt ja gut, ne? Also wenn der Ball aufs Tor fliegt sozusagen, ne, und die Linie lässt sich ja nicht nur jetzt mit irgendwie KI oder sonst was berechnen, man sieht ja sehr klar, wo der Ball hinfliegt, wenn es aufs Tor geht und da ist eine Hand im Weg. Dann zumindest angucken.
Tobi, ich weiß nicht, ob ja. Du das eben gesagt hast oder Matze. Diese Regel hat auch eine Schwierigkeit direkt wieder drin. Wenn du sagst, aus 2 Meter knall ich dem dir das Ding an die Hand. Verstehst du, da kannst du ihn gar nicht so schnell wegziehen. Und das ist dann auch leichter zu treten. Dann sagst du, jetzt haben wir eine Regel, wenn der Schuss scharf aufs Tor kommt und klatscht gegen die Hand, gibt's 11 Meter. Ist auch nicht unproblematisch. Also da, wenn man das länger überlegt, muss man sagen, ja, war gut gemacht. Vom Julian Nagelsmann auch sehr aus der sportlichen Fairness-Situation raus, aber der auch diese Lösung hat wieder Haken und Ösen.
Ich finde es schwierig, Matze, wenn man jetzt, der einzige Name, der jetzt hier gefallen ist, ist Antonio Rüdiger, den jetzt so ein bisschen jetzt als Schuldigen zu deklarieren, finde ich relativ hart, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil nach 118 Minuten, weißt du selbst, also da möchte ich uns auch mal sehen, wir sind keine Profifußballer, ne? Aber da weiß jeder, dass da auch mal kleine Fehlerchen passieren, man vielleicht nicht mehr so nah am Mann ist in jeder Szene.
Ja,
wenn wir Rüdiger nennen,
sag
was, dann will ich aber noch einen anderen Spieler nennen gleich.
Naja, aber da habe ich insofern eine etwas andere Meinung, weil ich fand zum Beispiel Antonio Rüdiger hat in dem Spiel nach vorne, ja, also als wir hinten lagen, hat er nach vorne wirklich gute Bälle gespielt. Hat mir in dem Spiel übrigens besser gefallen als gegen Dänemark, wo er Man of the Match wurde. Ich finde, er ist halt jemand, der wahnsinnig viel Theater macht. Er liegt am Boden und verzerrtes Gesicht und dann peitscht er die Leute an. Das ist alles okay, aber als Verteidiger, und ich habe ja lange Verteidiger gespielt, keine Ahnung, über 500 Spiele, nur unterklassig, aber als Verteidiger hast du
erstmal eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein Gegentor fällt. Und wenn du kurz vor Schluss halt nicht dabei bist, und das war er nicht, und ich will ihn jetzt, natürlich ist die Abwehr immer im Verbund und hätte auch schon die Flanke verhindert werden können, das steht ja außer Frage, aber er stand schon relativ deutlich nicht dabei und er ist ja auch dann zusammengesagt, die anderen sind hingekommen, er wusste schon, dass es sein Bock ist und ich finde, wenn der weniger Theater machen würde, der Rüdiger, der macht mir auch dieser, wir erinnern uns alle noch bei der WM, weißt du, dieser Lauf, wo er die Füße so hochgezogen hat, wo alle gesagt hat, was soll das? So, wenn der ein bisschen weniger Theater machen würde und würde sich an zweiter Stelle etwas mehr einfach seriös, das habe ich übrigens vor dem Spiel gesagt, es kommt auf Kimmich und Rüdiger an und die Angriffe der Gegner kamen gerne über diese Seite und da gibt es einen Grund für, weil man weiß, der Gegner weiß, dass Antonio Rüdiger da seine Böcke hat, so, und deswegen, es nutzt ja nichts, auch ich bin ja grundsätzlich zufrieden, auch Kimmich hat sich gesteigert, aber Fehler ist Fehler, da kannst du nicht
ja,
so,
aber es gibt auch einen Grund, ne, warum Julian Nagelsmann ihn in jedem Spiel aufstellt. Ne? Es gibt auch einen Grund, warum Toni Kroos in höchsten Tönen von Antonio Rüdiger spricht und immer sagt, dass das Beste, was Real Madrid passieren konnte, dass wir den geholt haben an der und der Position. So einen will man immer bei sich in der Mannschaft haben als bei den Gegnern. Also der hat uns auch viel Gutes getan, ne? Sehr viel Gutes getan.
Madrid ist aber ein anderes Pflaster. Madrid spielt, 90% der Gegner von Madrid sind, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich unterlegen. Und die deutsche Nationalmannschaft, das ist wie ein Torwart, ja, der bei Real Madrid drin steht und nicht ganz so viel drauf bekommt. Einer, der bei Nürnberg spielt, kriegt mehr drauf. So, ich will das jetzt mal so formulieren. Und ich will ja auch nur sagen, dass Antonio Rüdiger gut daran täte, an mancher Stelle etwas weniger zu machen und sich mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil ich fand ihn ja gut in dem Spiel. Bis auf diese eine Szene, aber die war halt auf dem Niveau, ist das ausschlaggebend, das muss man ganz klar sagen.
Also ich bin ja nochmal auf einem ganz anderen Kurs, also mit, dass man sowas diskutiert, diese war es jetzt Hand, war es nicht Hand, das ist ja klar, aus der emotionalen Seite hat man dann noch immer ein bisschen die DFB-Unterwäsche an. Ich habe, sagen wir mal, was ich sage, Fazit, was ich eben schon gesagt, Mannschaft hat sich gut verkauft, Deutschland hat sich wieder die Welt oder diesmal Europa zu Gast bei Freunden mit riesen Zuschauermengen bisher, das ist alles super laufen. Ich hoffe auch, dass das Endspiel noch über gut läuft, aber wir haben doch auch andere Probleme. Wir müssen jetzt mal sehen, was macht man mit der Nationalmannschaft. Nee, die allein schon dem Alter einherlässt, Leistungsträger, stehen wir vor einem Umbruch. Ne? Unter den 10 Top-Rekord-EM-Spieler stehen 3 Deutsche. Manuel Neuer mit 20 EM-Einsätzen, Toni Kroos mit 19 und Thomas Müller mit 17. Das sind 3 Leistungsträger, die vermutlich bei den nächsten Großturnieren nicht mehr dabei sind. Auch Kapitän der Ilja Gündogan wird ja jetzt beim nächsten Turnier schon 35, 36 Jahre alt sein. Und dann müssen wir, wenn wir jetzt gesehen haben, Match, wir haben uns ganz gut verkauft, worüber die alten Säcke über Groß, über hängende Neue in der Kiste, da müssen wir jetzt auch schon mal gucken, wer werden die Neuen, wer kann die ersetzen, wer kann da so in etwa gleichwertig, also dann alle die gleiche Erfahrung haben. Toni hat ja schon gesagt, dass Schluss ist. Das ist für mich ein viel wichtigeres Thema. Alles andere hat sich Deutschland großartig als Gastgeberland verkauft und unsere Mannschaft bei aller Enttäuschung über dieses letzte Spiel hat sich auch voll rehabilitiert im Vergleich zu den vorherigen großen Turnieren. Und das ist doch dann ein positives Ergebnis. Also
ich will da gleich was zu sagen, Kalli.
Ja.
Ich möchte da gleich was zu sagen zum Kader und zur Zusammenstellung der Zukunft und wie ich das sehe. Vorher wollte ich jetzt eben, weil wir Rüdiger hatten, möchte ich einen Spieler sagen, mit dem ich ein größeres Problem in dem Zusammenhang hatte. Jetzt sowohl im Spanien-Spiel als auch schon im Spiel davor, und das ist Kai Havertz. Wenn wir sagen, das ist ein Fehler, was hinten in der Abwehr passiert ist, rund um Rüdiger, dann ist das genauso ein schwerwiegender Fehler, dass er, das war für mich eine hundertprozentige Chance, als sie den Abwehrfehler da machen, als der Torwart der Spanier den Ball rausspielt und er zum Lupfer ansetzt mit seinem starken Fuß. Das muss ich von einem Premier League Profi, einem, der die Champions League schon gewonnen hat, muss ich erwarten können, dass er daraus ein Tor macht. Das ist für mich auch ein Wahnsinn. Das ist eine riesige Chance.
Ja, das werden die doch auch, Tobi, das werden die doch auch analysieren. Und das werden die angucken, ansprechen, auch in dem Fall dem Spieler zeigen, guck dir das an, hättest du das nicht anders machen wollen. Also die wollen ja alle gut aussehen, die wollen alle, aber es sind alles keine Maschinen, kein Chip, kein Coup, kein Chip im Gehirn, kein Computer im Arsch, das ist alles menschlich, ne? Das sind Menschen.
Das ist richtig, Kalli. Havertz hat sehr vieles richtig gemacht, Havertz hat Räume geschafft, Havertz hat auch Mitspieler eingesetzt, Chancen vorbereitet, aber in seiner Funktion, die er eben auch hatte als Torjäger vorne drinne, der ist er nicht nachgekommen. Wir hatten relativ viele Chancen gegen die Spanier. Er alleine, würde ich sagen, hatte 3 bis 4. Und das ist dann leider unterm Strich zu wenig. So, das muss dann genauso erwähnt bleiben wie ein Fehler eines Abwehrspielers.
Nein, also das kann ich genauso unterschreiben. Also ich sag mal, der Vorteil ist, er hat die Chancen erstmal bekommen. Da gibt's ja auch Stürmer, die kriegen die Chancen gar nicht. Das ist das Positive. Er hat sich die Chancen trotzdem erarbeitet. Aber, und da hast du, finde ich, vollkommen recht, auf dem Niveau muss er dann halt einfach mal einen machen. Wenn du weiterkommen willst, ist das so. Aber da sind wir eigentlich schon bei einem guten Thema, finde ich. Warum sind eigentlich all die Superstars, ich will jetzt Havertz nicht als Superstar bezeichnen, aber ja doch schon ein sehr guter Stürmer. Warum sind die eigentlich alle gefühlt so schlecht? Also die sind ja wirklich, also Mbappé, gut, hat sich die Nase gebrochen. Bellingham hat den Fallrückzieher gemacht, der war sensationell. Bis dahin hast du von dem, ich war im Stadion, nichts gesehen. Harry Kane, schimpfen jetzt die ganzen englischen Leute schon, dass der so faul wäre und sich nicht bewegen würde. So und dann haben wir ja noch 2, 3, die irgendwie alle nicht so richtig, also nehmen wir mal den jungen Jamal von Spanien, der hat's ja jetzt bewiesen, dass er's kann mit seinem Tor. Aber irgendwie hätte man doch mehr erwartet von so den, also Ronaldo war auch nix, wenn wir ehrlich sind, ne, war ja auch
der
nicht viel.
Der ist 16, der Jamal.
Der ist 16,
ne?
Ja, ja.
Ja, man muss natürlich auch sagen, ihr habt einen vergessen, da müsst ihr auch den Olmo nennen, der wo eigentlich noch nicht so viel Angebote hatte, aber in Leipzig, das ist ja ein Thema für Leipzig, die würden gerne halten. Ich glaube, er wird jetzt mehr Angebote kriegen, hat gegen Deutschland ein ganz entscheidendes Tor geschossen und jetzt im Halbfinale nochmal, ne, das muss man auch sagen. Und das ist ja ein guter Bundesligaspieler gewesen, aber der hat ja nicht alles beherrscht. Da hört doch manchmal dann das Quäntchen Glück zu, jetzt wie bei Olmo.
Aber das sind jetzt ja nicht die Spieler, wo du es, also auch in Olmo ist er eher in Spanien Ersatzkandidat. Ja, der ist jetzt reingekommen,
aber zwei
weil
entscheidende
die, die sich
Tore
verletzt
gemacht
hat. Nein, natürlich, aber ich rede ja von den Stars. Also ich rede jetzt ja von denen, wo wir ja eigentlich erwarten, dass sie die Euro dominieren, wie so ein Messi jetzt mit Argentinien. Was ist das? Liegt das daran, dass irgendwie diese ganze Saison irgendwie zu lang ist oder was?
Ja, Matze, aber ganz ehrlich, lassen Sie da mal durchgehen. Und gerade Bellingham und Kane, ne, wer weiß, wir sind jetzt hier kurz vorm Spiel der Engländer. Ne? Vielleicht stehen
ja sein,
die beide im Finale.
Ja,
und
richtig,
und der wirkliche Held, das wirkliche Gesicht und der König dieser Europameisterschaft, der wird dann im Finale gemacht. Wenn Bellingham derjenige ist, der da mit dem wuchtigen Kopfball das Ding unter die Latte drückt, mit, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt,
ja,
20 Jahre
stimmt.
Oder was? Ne, dann ist er der König, ne? Oder Kane kann auch noch sein. Das ist ja, wir bewerten so eine Europameisterschaft schon nach der Vorrunde, natürlich aus emotionalen Gründen immer, sehr, sehr früh. Aber es hat sich bei vielen Turnieren in den letzten Jahren auch gezeigt, dass so richtig das Turnier der Champions, das beginnt dann ab dem Viertelfinale. Und da setzen sich häufig andere Mannschaften, die gar nicht mehr so attraktiv spielen, durch. Deswegen habe ich mich total für die Spanier jetzt gefreut, dass die weitergekommen sind. Würde mich auch jetzt in dem Spiel, das dann nachher ansteht, wo unsere Hörer jetzt schon wissen, was ist, würde ich mich für die Holländer irgendwie freuen, weil die den attraktiveren Fußball noch gespielt haben als die Engländer. Aber häufig sind im Finale dann echt die Mannschaften, die vor allem keine Gegentore gekriegt haben und vorne dann zack, einen reintun. Ne?
Ja, nein. Aber du, also ich fand so, das stimmt natürlich, es kommt immer drauf an, wenn es, oder es ist immer wichtig, dass, wenn es dann Richtung Finale geht, aber ich fand schon, es gab schon mal Euros, wo das Niveau schlechter war, aber es gab auch schon welche, wo das Niveau besser war. Ich sag das jetzt mal, das ist ja immer, wenn eine Mannschaft, ich habe jetzt Slowenien zum Beispiel live gesehen, ich habe die Slowakei live gesehen, ja, die beschränken sich aufs Verteidigen, das machen die auch wirklich gut, muss man sagen. Dann ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, auch für eine spielerisch starke Mannschaft, sich erstmal da durchzusetzen. Du musst erstmal das erste Tor machen. Es ist halt nur nicht so schön anzuschauen, das muss man auch klar sagen.
Das ist wahr. Also es gab die Deutschen, die offensiv nach vorne gespielt haben. Es gab Georgien, die offensiv und nach vorne gespielt haben. Es gab die Österreicher, die offensiv nach vorne gespielt haben. Die sind dann irgendwo alle auf der Strecke geblieben, ne? Obwohl es das eigentlich die Mannschaften waren, die uns Spaß gemacht haben und die Tore geschossen haben. Ja, so ist es oft bei den Turnieren.
Aber Slowenien und Slowakei sind ja auch auf der Strecke geblieben.
Jetzt mache ich mal die emotionale kalte Dusche an. Ich freue mich noch auf das Spiel am Sonntag. Ich glaube, das wird, ob es nun Spanien gegen Frankreich oder nicht gegen Frankreich, Entschuldigung, gegen England jetzt ist. Das spielt hier im Grunde genommen, wird ein großer Klassiker werden. Und dann sind wir Montag, Dienstag, herrscht Ruhe im Laden und dann fängt die Bundesliga erst in 6 Wochen an. Ich freue mich aber schon in 3 Wochen auf den Auftakt der 2. Bundesliga, 2. August. 1. FC Köln gegen den Dino HSV. Da geht doch weiter. Jetzt werde ich dann auch dafür interessiert in 2, 3 Tagen. Riecht euch nicht so.
Aber ganz kurz so, das finde ich übrigens, das wollte ich noch eben sagen, das finde ich übrigens auch so krass, wenn du bei dieser Euro bist. Also ich war ja jetzt im Hotel von Portugal und ich weiß hier, die Franzosen waren auch irgendwo in der Nähe. Dann ist es ja wirklich so, du bist quasi in so einem Hotel. Du machst dann ja nicht Urlaub, du trainierst und wohnst da und dann fährst du mit dem Bus los und weißt, wenn wir heute Abend verlieren, sind wir morgen nicht mehr hier. Ich finde diesen Gedanken schon eigentlich krass und in Portugal, also in dem Portugal-Hotel war es so, ich habe dann einfach nochmal da angerufen und dann sagten die, ja nee, du, die sind Matze, weil ich kenne die so, nee du, die sind um 14 Uhr, sind die schon heute alle gefahren. Also die hatten ja am Abend vorher verloren, ne, gegen Frankreich im Elfmeterschießen, dann sind die ja nachts noch zurückgeflogen. Nee du, die sind um 14 Uhr gefahren, also hier, die haben noch gefrühstückt und dann habe ich zufällig gesehen bei Georgina, das ist ja die Perle von Ronaldo, da war noch der Koffer mit der Handtasche, war noch ein Foto drin, so da haben die gefrühstückt und dann sind die eigentlich, am nächsten Tag sind die schon, und dann habe ich gesehen, 4 Stunden später Ronaldo schon auf Mallorca irgendwo auf einer Couch im Urlaub. Also das ist auch irgendwie, das geht auch ratzfatz, ne? Dann ist das Thema sofort erledigt. Aber wirklich.
Ja, da sind die bei uns fast noch länger zusammen. Da sind die fast noch lange, sie sind ja alle nach dem Ausscheiden gegen Spanien noch wieder nach Herzogenaurach gefahren, sind da auch mit allen noch zusammengesessen. Nächsten Tag noch eine Pressekonferenz. Dann sind sie abgereist. Und was ich ja schön finde, ist, dass sie jetzt bei dem nächsten, also wenn sie das nächste Mal wieder zusammenkommen, Anfang September geht's ja weiter mit dann der Nations League. Ich glaube, wir machen das erste Spiel gegen Ungarn, meine ich, ne? Wir haben die Holländer ja auch mit bei uns in der Gruppe. Dann treffen wir uns wieder da. Also dieser Spirit des Camps, wo ja wirklich viele Spieler mit unter Tränen abgereist sind, ne? Das hat ja Julian Nagelsmann nochmal gesagt, das sei wohl neu gewesen. Er hat's ja noch nicht erlebt in der Vergangenheit, aber dass so viele Emotionen in so einem Miteinander hingen, das geht weiter, weil sie treffen sich beim nächsten Mal wieder bei Adidas, bei ihrem geliebten Partner Adidas, mit dem es doch jetzt noch 2 Vertragsjahre gibt, bevor dann der Swoosh einzieht.
Ja, aber da muss ich mich auch noch mal ein bisschen entschuldigen, ist ein bisschen hart, aber revidieren. Ich hatte ja, als Nagelsmann Bundestrainer wurde, mal so ein paar kritische Töne geäußert. Ich muss sagen, dass er das mit Sandro Wagner so auch in der Außendarstellung an der Seitenlinie bei den Pressekonferenzen wirklich hervorragend gemacht hat. Und es ging natürlich auch endlich wieder nur um Fußball. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das spielt eine größere Rolle, als wir immer annehmen. Haben ja auch viele Spieler gesagt. Ja, die hatten, das war einfach so toll. Alle waren, standen hinter uns. Und das war ja beim letzten Mal einfach, wenn wir mal ehrlich sind, nicht so. Und daran siehst du die gute alte Energie. Man muss hinter seiner Mannschaft stehen. Das gilt auch für die Fans vom HSV und auch von Schalke 04. Die schon wieder mit den Hufen scharren. Aber sag mal, wisst ihr eigentlich, ob die Spieler, die nicht bei der EM waren, ob die schon wieder trainieren überhaupt oder haben die noch Urlaub?
Die wird jetzt so 6 Wochen sind ja noch bis zum Bundesliga-Start. Die werden im Grunde genommen jetzt in diesen nächsten Tagen, also in der nächsten Woche oder spätestens 10 Tagen natürlich durchstarten. Das ist sicherlich klar.
Was mir ja sehr gefällt jetzt gerade, Matze, einer deiner absoluten Lieblingsspieler, Davy Selke, der hier beim 1. FC Köln jetzt die letzten Jahre gespielt hat, dem haben die Kölner jetzt ja gesagt, relativ kurzfristig, dass sie übrigens, sein Vertrag galt ja nicht für die 2. Liga, er hat gehofft, ist auch im Preis entgegengekommen in seinem Gehalt, aber sie haben gesagt, dass sie jetzt ohne ihn in die Saison gehen würden, was natürlich schon eine relative Ohrfeige ist, weil die Kölner ja wirklich jeden Spieler eigentlich gebrauchen können, da sie keinen neu anmelden dürfen jetzt. Sie haben ja immer noch diese Transfersperre. Trotzdem haben sie Davy Selke gesagt, sorry, wir machen ohne dich weiter. So, und jetzt hat direkt ihn Steffen Baumgart angerufen, der mittlerweile beim HSV-Trainer ist, hat sich an die gemeinsame Zeit in Köln erinnert und hat gesagt, ey, sag mal, Davy, hättest du nicht Lust, nach Hamburg zu kommen? Wir können dich total gut gebrauchen. Und jetzt könnte es sehr gut sein, also die Gespräche laufen jetzt gerade tatsächlich. Selke kann sich natürlich sowas wie Hamburg auch gut vorstellen, schön, Lifestyle, kann man gut leben, schöne Loftwohnung, könnte sehr gut sein, dass er gemeinsam mit Steffen Baumgart dann nach Köln fährt und das erste Spiel in der zweiten Liga ist ja tatsächlich an dem Freitagabend, finde ich ein Megakracher, Köln gegen Baumgarts HSV. Also das wird dann auch schon wieder in Deutschland Spaß machen. Ganz Deutschland, glaube ich.
Ich habe noch mal eine andere Frage, die mir gerade so gekommen ist. Zwei sind es eigentlich. Vielleicht könnt ihr mir die mal antworten. Erstmal die Frage, ist so ein Trainer wie Xabi Alonso zum Beispiel froh, wenn so ein Grimaldo jetzt bei der Europameisterschaft wenig spielt? Ja, weil er sich denkt so, ha, dann kommt der wieder, hungrig, fit, ja, ausgeruht, möglicherweise holen die noch was. Oder ist es dem recht, wenn der möglichst viel spielt und was leistet und zwar irgendwie noch ein bisschen sauer ist in der Muskulatur, aber er hat gespielt. Wie denkt so ein Trainer? Was glaubt ihr? Was
dem glaubst du denn, Matze? Gesagt ganz ehrlich, du bist doch der größte Energiefan. Du weißt doch, wenn der kommt mit einem Erfolgserlebnis im Rücken.
So eine Mischung, so wie Füllkrug, das ist, glaube ich, am besten, dass du vielleicht ab und zu mal spielst, Tore machst, hungrig bleibst und aber trotzdem irgendwie strahlst vor Freude, weil es gut gelaufen ist. Wenn du gar nicht spielst, ist wahrscheinlich doof, ne? So würde ich mal schätzen.
Das ist eine gute Matze, das ist eine gute Frage. Die Antwort ist einfach. Die Antwort ist ziemlich einfach. Natürlich kann man über Belastung und das alles sprechen, aber du weißt ja, jetzt auch in 6 Wochen geht es erst mit der Bundesliga weiter. Der hat noch Regenerationsphase, kluges Aufbau. Ich denke, dass Alonso, wie auch die meisten Trainer denken, wenn so ein junger Spieler oder ein mittelmäßiger Spieler in der Nationalmannschaft gehört, es gibt nichts Besseres wie Selbstvertrauen. Wenn die gut und erfolgreich spielen, kriegen sie dicke Muskeln und oben noch Selbstvertrauen in der Birne. Das ist durch nichts zu ersetzen. Fitness kannst du antrainieren, aber wenn du von so einer WM oder EM mit der Portion Selbstvertrauen zurückkommst, weil du gut gespielt hast, ist das Beste, was du mitnehmen kannst. Da muss man
halten wir fest, sowohl Frimpong ist nur Ersatz, als auch Grimaldo ist nur Ersatz. Tah hat ja Gott sei Dank gespielt und auch Wirtz hat gespielt, war aber jetzt zuletzt auch ein Wackelkandidat von Anfang an. Also da muss dann Xabi Alonso möglicherweise ein bisschen Aufbauarbeit leisten, oder so auf der emotionalen Ebene.
Ja, der Wirtz hat nicht so gespielt wie sonst, das war eine lange Saison. Junger Spieler, der hat aber auch Glück, oder wir Deutschland hatten Glück, dass er den da vor die Füße und den reinzuschießen, und jetzt für einen Billardspieler, dass der so haarscharf an allen Stollen und dann so in den Pfosten reingeht, dass man da überhaupt das 1-1 durchmachen, kurz vor Schluss. Also das wird dem Florian Wirtz sicherlich sehr gut getan haben. Das ist mehr wie Ei streichen und noch so ein bisschen Eiweißfutter geben. Das bringt es, ne?
Matze, und weil du gerade Jonathan Tah sagst, ich weiß, du bist ja zurzeit nicht allzu häufig auf Transfermarkt, ne? Aber du wirst mitbekommen haben, dass der Jonathan Tah sich eigentlich mit den Bayern geeinigt hat und es da jetzt nur noch um den Zeitpunkt des Wechsels geht. Also der will zukünftig in der Allianz Arena spielen, wenn es um Heimspiele geht. Aber die Leverkusener bleiben relativ hart beim Preis und würden ihn wohl auch nächstes Jahr noch behalten, wenn die Bayern nicht das hinlegen, was sie sich versprechen. Sollte er wechseln, weißt du, wer dann Kandidat für die Innenverteidigung ist in Leverkusen?
Vergiss es. Ich bin zwar fit, ja, und ich bin auch in der Komiker-Nationalmannschaft immer noch aktiv, aber eine ganze Saison, ich habe ja Tour und so, also das kann ich jetzt
nur weil du so ähnlich heißt, Mats und Matze, nur weil das wieder so ähnlich klingt.
Hummels?
Aber nee, Mats Hummels ist ein Name, den die Leverkusener, wie man hört, durchaus diskutieren,
warum
wenn sie dann kurzfristig einen brauchen, der die Saison mit seiner Erfahrung da hinten spielen kann. Ne?
Wäre auch nicht blöd. Also ist, finde ich, eine gute Entscheidung.
Ich kann auch keine objektive Abstellung, also jetzt das wirklich nicht bestätigen. Aber eines ist doch klar, Leverkusen hat auch außer da sehr athletische, gute Spieler. Und da achtete der auch drauf in der letzten Runde. Wenn du da ein cleveres Auge hast, so wie der zuletzt gespielt hat, dann ist das ja auch eine denkbare Lösung. Ne? Das kann man einfach so sehen. So ein cleveres Gärtchen hinter den Athleten, bisschen mit Auge, bisschen mit Erfahrung. Möglich ist alles, aber warte mal ab.
Und der Dani Olmo, glaubt ihr denn, wenn der jetzt so gut bei dieser Europameisterschaft performt, hat er jetzt ja, ich glaube, ist ja Torschützen- oder Scorerkönig, zumindest Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, da werden noch ein paar Angebote reinflattern, oder? Ich meine, der ist ja recht verletzungsanfällig, was wir so wissen, in Leipzig hat er ja leider nicht immer durchspielen können, ist natürlich, hat jetzt, da wird der Marktwert jetzt auch nach oben schießen. Ne?
Olmo hat es ganz clever gemacht mit seinen Beratern. Normalerweise sind die Ausstiegsklauseln immer so bis zum 15. oder 30.06. zu ziehen. So, Olmo hat bei sich im Vertrag reingenommen, dass er nach der Weltmeisterschaft die Ausstiegsklausel noch läuft. Das Datum ist jetzt noch nicht, ne, da wird noch ein bisschen spekuliert, aber wahrscheinlich bis zum 20.07. kann er tatsächlich wechseln für die festgeschriebene jetzt, ich meine, 35 oder 40 Millionen hat er im Vertrag. Und klar, wenn er natürlich jetzt derjenige ist, der auch im Finale, nachdem er Viertelfinale, Halbfinale schon geglänzt hat, auch im Finale noch glänzt, dann hat der auf jeden Fall Vereine, die Interesse haben, unter anderem ja Man City und Guardiola, ne, die ihn da sehen. Und sagen, das ist auch einer, der uns verstärken könnte.
Kalli, jetzt mal ernsthaft. Es ist ja so, dass es heißt ja immer, ja, und der Marktwert für mit jedem Pass, den er da spielt bei der Euro, geht der Marktwert nach oben. Ich frage mich dann immer, die Berater kennen doch die Spieler. Also die müssen doch wissen, dass der irgendwie bei Leipzig spielt und dass der, was er kann, was er nicht kann. Jetzt hat der irgendwie bei der Europameisterschaft 3 Spiele und dann sagen alle, wow, den müssen wir jetzt aber jetzt müssen wir da aber verpflichten. Oder ist es eigentlich nur, weil man dann es besser im Verein verkaufen kann und man präsentiert dann einen Spieler, wo alle auf der großen Bühne gesehen haben, ah, guck mal hier, der Kollege funktioniert, oder?
Aber das ist ja klar, Matze, was du sagst, ist hundertprozentig richtig, dass man das übernehmen muss. Sind das überhaupt die richtigen Wege? Aber das ist eben die Showbühne auch für Transfers. Und wenn dann einer zwei entscheidende Tore hintereinander in wichtigen Spielen, in großen Spielen erzielt, dann verbessert das natürlich dem seine Position. Weil noch mehr Beobachter auf der Tribüne sitzen. Und wenn ich sehe, wie seine, ich kann sie ja jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, weil ich ja die Zahl nicht kenne, aber das, was ich so gehört habe, von links und rechts, was die Vögelchen nur so gezwitschert haben, ist auch diese Ablösesumme für so einen Club, die dann eventuell daran interessiert sind, kein Problem, jetzt noch auf den Tisch zu knallen.
Naja, wenn ich Bayern München wäre, ich würde mich jetzt auch um diesen Cucurella, heißt er ja, glaube ich, mit Doppel-L, Reia, spricht der Spanier. Ich würde mich auch um Cucurella bemühen, weil er ja, ich finde jetzt zumindest ein Spieler, der, also das Handspiel, haben wir drüber geredet, ne? Er wurde ja auch ausgepfiffen. Tobi sagt, geht gar nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, buh! So, aber es ist zumindest ja eine Type, das muss man ja sagen. Und das finde ich ja immer gut, wenn du wirklich auch mal wieder Typen hast, wo du sagst, ah, guck mal, das ist unser Mann. Also das ist, ich glaube,
und einen relativ hohen Wiedererkennungswert hat er auch. Und du hast gerade gesagt, ne, er hat auf seiner Seite da Spieler verdrängt. Unter anderem unseren Superspanier Kalli aus Leverkusen, ne, wo jeder gedacht hätte, der muss doch gesetzt sein nach der Bundesliga-Saison. Aber nee, da ist er derjenige.
Die Tore auch mit klugem Auge. Die sind ihm nicht zu Juxi oder Füße fallen. Dann hat er reingestolpert. Doch, gerade gegen uns, wo er von hinten da reinläuft. So, das war nicht schlecht. Und dann ist gerade abgeklettert oder abgeschlossen hat. Also Olmo ist sicherlich begehrt. Davon muss man ausgehen.
Und genauso bei den Italienern hat der Calafiori sehr auf sich aufmerksam gemacht in den Gruppenspielen, auch im Achtelfinale noch. Ne? Relativ gut aussehender, ich glaube auch gut vermarktbarer Typ, der den hat ja auch, glaube ich, im ZDF haben doch auch hier Merte und der Kramer den an zwei Abenden mal so hoch gelobt und gesagt, welcher Topverein den Calafiori nicht im Notizbuch hat, der macht einen Riesenfehler und so weiter und so fort. Hat auch gesagt, der wäre für Bayern eine Verstärkung, für Dortmund, für Leverkusen, die sollten da rangehen, weiß ich noch, Kramer in höchsten Tönen geschwärmt. Und jetzt habe ich gestern gelesen, dass er vorm Wechsel steht zum FC Arsenal. Also da hat auch die EM-Bühne, wie Kalli sagt, das ist dann ein Showgeschäft. Das ist dann auch wahrscheinlich so ein bisschen so ein Luxusgut oder, ne, wer kriegt jetzt den und den Spieler, ne? Das ist dann schnell auch ein Wettbieten, ja.
Apropos Showbühne, ne? Warum sind auf einmal in unseren Stadien gefühlt bei jedem Spiel 12 Flitzer? Das war doch vor 3 Jahren in Katar und bei der Europameisterschaft, die ja auch schon in Deutschland zum Teil war. Gut, da war jetzt gerade Corona, aber das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt, heute war ja auch wieder bei Mbappé, ist wieder irgendwie einer auf dem Dings geflitzt, so, wo ich immer so denke, so, Das nimmt aber überhand, oder? Ich meine, da müssen ja demnächst, müssen sie dann doch wieder Zäune bauen. Also ich meine, jetzt mal ehrlich. Das ist ja, also.
Oder einen neuen Wettbewerb oder zusätzliche Punkte. Also wenn der im Trikot der Heimmannschaft das schafft, 30 Sekunden vor den Ordnern wegzulaufen, gibt's einen Sonderpunkt für die. So, bisher waren's ja alles ganz sympathische Jungs. Waren jetzt ja noch keine Terroristen, die da irgendwie gelaufen sind mit dem Koffer auf dem Rücken. Ich glaube, das könnte dann ein bisschen schwieriger werden.
Aber reicht ja schon, wenn das Spiel andauernd unterbrochen wird. Und es ist ja so, dieser Junge, der das Foto mit Ronaldo gemacht hat, hat das ja schon ein halbes Jahr vorher bei seinen Schulkollegen übrigens angekündigt und hat dann wohl, als er wieder da war, also haben die ihn alle gefeiert. Ich habe so einen Bericht gesehen, beziehungsweise ich kenne Uli Klose, der den Bericht gemacht hat von RTL. Er hat gesagt, naja, die haben den alle gefeiert. Zwei Lehrer fanden es richtig gut, die anderen Lehrer fanden es scheiße. Ne? So. Und die meistgestellteste Frage von seinen Klassenkameraden war wohl, wie hat der Ronaldo gerochen? Das fand ich auch gut. Wie hat der Ronaldo gerochen? So,
ja, weil du ja alles sehen kannst. Das ist ja interessant. Ne? Im Fernsehen und überall, du siehst ja alles, jedes Detail. Ne? Du kannst von der Kette bis zu den Falten und welche und hier und hat der was operiert. Alles. Aber diesen Geruch und die, also das kriegst du natürlich nirgends mit. Ne? So weit sind wir. Also das finde ich eine interessante, aber wahrscheinlich eine Frage, die ich auch gestellt hätte.
Wenn jetzt Kumpel wo hat der gerochen? Und dann hat er wohl geantwortet, ja, also konnte man gar nicht so, aber er hat nach Rasen gerochen. Fand ich auch eine geile Antwort.
Das neue Jean-Paul Gaultier. Das neue Rasen von Jean-Paul Gaultier.
Ja, genau. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Da bin ich gespannt. Da muss man sich auch irgendwie eine neue Regelung überlegen, weil sonst haben sie da demnächst auch immer die Hütte vollstehen mit. Oder du musst einfach so Verlosung, dass du sagst, das Flitzerfoto heute darf Sebastian Müller machen aus Hagen. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Vielleicht sowas, vielleicht, das wäre auch nicht schlecht, dass du es legitimierst.
Wie früher das Kamerakind.
Legalisierst.
Bei 1, 2 oder 3. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja. Sag mal, und dann ist der Girassi übrigens in Dortmund gelandet. Das wollte ich auch noch ganz kurz mit euch besprechen. Ich weiß, auch wieder ein kleiner Vorbote aus der Bundesliga. Aber Dortmund hat jetzt innerhalb von 2 Tagen dann 2 Stuttgarter unter Vertrag genommen. Die armen Stuttgarter, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die bluten aus, Matze. Meinst du, dass der VfB jetzt nach dieser Supersaison plötzlich sich wieder so Richtung 12, 13, 14 orientieren muss, weil die haben ja auch noch die Champions League. Doppelbelastung, muss man jetzt ja fast sagen. Ne?
Ich befürchte, also die haben ja mit Fabian Wohlgemuth jemanden aus Paderborn, der natürlich so ein bisschen das kennt, weil in Paderborn ist es ja ähnlich. Die haben ja auch gefühlt alle 2 Jahre einmal eine komplett neue Mannschaft. So, von daher ist er jemand, der wahrscheinlich es doch gewohnt ist, so zu agieren, aber natürlich auf einem anderen Niveau. Ne? Und ich glaube, dass das so gesagt, das ist durchaus nicht unrealistisch. Haben wir ja ganz oft gesehen in der Vergangenheit, weißt du, ob Freiburg oder Frankfurt, ne, dass die dann auf einmal irgendwie vielleicht nicht 12, aber 8., 9., 10., die Gefahr besteht, finde ich. Ja, es wird nicht einfach.
Das sehe ich genauso wie Thomas. Also man muss eben sagen, Stuttgart im letzten Jahr auf so eine letzte Sekunde Klassenerhalt geschafft, dann eine super Saison. Aber wenn die jetzt so eigentlich deutlich angedeuteten Transfers alle realisiert werden, dann ist der Platz oder eine Verteidigung eines Champions League Platz in der kommenden Saison aus meiner Sicht eigentlich nicht möglich. Ich würde dann auch sagen, wenn sie dann noch in den UEFA kämen, wäre das schon sehr, sehr positiv. Aber man müsste auch um den Platz 10, 9, 8, 10, 11, 12 mitkalkulieren, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, wenn Dortmund das alles realisieren kann, und das sieht ja jetzt so aus, dass die Abschlüsse oder die Verträge mit Transfervereinbarung weitgehend unter Dach und Fach kommen, dann macht Dortmund natürlich auch jetzt mit dem ganz jungen Schwung, Schein, Ricken, dann die paar alten Säcke, so als Erfahrene an der Seite, machen den entscheidenden Sprung nach vorne, und dann wird das jetzt auch für die Bundesliga wieder Bayern München, Bayer Leverkusen, Dortmund, mal gucken, wie es bei Leipzig aussieht, wird ein heißes Tänzchen. Aber die ersten drei, Dortmund, Leverkusen, Bayern München, da geht dann schon die Post ab. Die sind dann schon vorne dabei. Das muss man so deutlich sehen.
Ja, in Stuttgart ist ja auch der, was du gerade sagst, der Führig ist auch jetzt noch ein Kandidat. Das trägt natürlich auch alles nicht dazu bei, dass die Jungs da jetzt sehen, oh, hier entsteht was, sondern jetzt denken sie eher so, der geht und geht der auch noch. Also der Sebastian Hoeneß, der kann mir der tut mir im Grunde fast schon ein bisschen leid, weil der vor einem halben Jahr noch der Erste war, obwohl es da auch Gerüchte und Angebote gab an ihn, der aber gesagt hat, nein, nein, wir machen hier weiter, ich bleib da und das soll Signalwirkung auch auf den einen oder anderen entscheidenden Spieler haben. Ne? Ja, jetzt ist es eher Pustekuchen. Also das ist. Ja.
Aber ich gehe mal davon aus, ich gehe mal davon aus, dass dann die Stuttgarter auch wieder irgendwo einkaufen bei irgendeiner Mannschaft, die dann
wird aber nicht leicht, Matze, wird überhaupt nicht leicht.
Wird nicht leicht. Aber es ist ja selbst in der Kreisliga unten, also alle, die irgendwie Kreisliga, Bezirksliga, die kennen das ja auch. Selbst da ist es so, wenn irgendeine Mannschaft gut spielt und nicht irgendwie die griechischen Gyrosbuden sich vereinigt haben und sogar 50 Euro fürs Training bezahlen, das hat es ja alles schon gegeben, so, dann war das genauso. Dann, was ist denn mit dir? Bleibst du? Der klassische Anruf, ne, der kam ja immer bei mir auch so im April. Matze, was ist denn mit dir? Bleibst du? Ich so, ja, ich wollte eigentlich bleiben. Was ist denn mit den anderen? Ja, der Marco bleibt wohl auch. Also, ne, wenn er bleibt wohl auch. So, und die Wahrheit kam dann immer im Juni, weil bis zum 30. Juni kannst du dich ja abmelden, per Postkarte mit einschreiben. Und dann war es manchmal wirklich so, dass dann am 1.2. kam noch ein Anruf, du, jetzt hat sich der Jürgen doch abgemeldet. Ich sag, der hat doch gesagt, der bleibt. Nee, der hat sich jetzt doch abgemeldet. Der hat jetzt ein Angebot bekommen von Hörste Gafeln, da geht er jetzt wohl hin. Ja, toll, super. Aber, dafür kriegen wir einen anderen guten Mann. Den kennst du, den Neuner von Benninghausen? Ja, den kenne ich. Ja, der kommt jetzt zu uns. Ich sag, der kommt doch nicht zu uns. Doch, der kommt zu uns. So, also diese Gespräche gibt's ja unten auch. Also deswegen.
Ich höre nicht den Stuttgarter, noch dem Sebastian Hoeneß. Dann Alexander Werle, dass wenn diese drei, vier Großen weggehen, dass sie eben aufgrund ihrer ganzen Situation, sie haben ja einen tollen Fußball gespielt, zumindest nicht so weit runterfahren im Fahrstuhl, vielleicht in einem einstelligen Bereich, vielleicht noch so ja eine europäische Qualifikation schaffen könnten. Da würde ich Ihnen alle Daumen und Zehen drücken, aber das müssen wir jetzt abwarten. Das werden wir in den nächsten Tagen mehr sehen.
Ali, weißt du, wen die geholt haben, die Stuttgarter? Den hast du mir doch vor einem Jahr, hast du schon zu mir gesagt, Tobi, euer Nick Woltemade aus Werder, der hat hier in Elversberg eine richtig gute Rolle gespielt.
Ich kenne den noch von hier im Saarland. Der kommt ja, hat ja in Elversberg den Durchbruch geschafft. Der hat doch mal ein tolles Spiel gegen Bayer Leverkusen im Pokal gemacht mit Elversberg. Da hat Elversberg zu Hause gegen Leverkusen, das ist ein gutes Jahr her, gewonnen und der war einer der entscheidenden Spieler.
Ja, ich will nur sagen, Kalli, ich bin stinksauer, dass die den jetzt geholt haben, weil der hat sich bei Werder ja richtig gut entwickelt, eine gute Saison da gespielt, war auch Stammspieler. Und jetzt haben die Stuttgarter den weggeholt.
Hallo, sind wir eben im Werder Bremen-Sender.
Was denn?
Ja, ich mach die sehr, aber natürlich. Wir wollen doch sehr, sehr objektiv bleiben, Herr Holtkamp.
Machen wir doch. Ne? Machen wir
aber,
doch.
Aber Tobi,
so, können wir jetzt einen Schluss machen oder habt ihr ein Pushmittel eingenommen?
Nee, warte, ich will nur einen ganz kurz. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es doch eigentlich, also eine bessere Saison, um einzukaufen, gibt's ja auch für Stuttgart nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der komplette Vorstand mit Trainer auch bei jedem zweiten EM-Spiel war. Die könnten sich doch auch einfach so zwei Slowenen aus der Abwehr holen, dann vielleicht so zwei Georgier, verstehst du? Also ich meine, das war doch jetzt alles, sie haben doch jetzt alle vorgespielt.
Ich glaube, dass unter diesem jungen Team, auch mit Sebastian Hoeneß, es möglich ist, du kannst da nicht oben groß in der Champions League angreifen, aber dass das möglich ist, nach diesen Abgängen mit kluger Einkaufspolitik, auch mit einem Club, der ja auch Champions League Einnahmen hat, da zumindest den Fahrstuhl vielleicht im 7., 8. Stock oder 9. zu stoppen. Und dann wäre das doch in Ordnung.
Im 9. Stock, ja. Aber die Schwaben sind geizig, das wisst ihr. Und es ist relativ spät jetzt auch schon. Und es besteht immer eine Gefahr, wenn du viel Geld hast und alle wissen das, dass du plötzlich Champions League Geld hast, dass du Transfereinnahmen hast. Ja, dann schlägt auch jeder nochmal schnell 20-30% drauf, ne? Also.
Ja, ja. Übrigens, ich wollte nur sagen, das letzte Finale der Europameisterschaft habe ich geguckt hier bei uns um die Ecke bei Beppo, ja, ist ein Italiener, der hier eine Kneipe hat und war ja anschließend als Luca Toni noch in der Innenstadt von Lippstadt unterwegs mit 5000 Italienern, Fritti Scampi e Chianti Calamari.
Wo guckst du Sonntag?
Ich weiß es noch nicht. Dass ich es einfach bei mir zu Hause gucke oder mal gucken. Ich wollte nur sagen, mein persönlich geilstes Finalerlebnis außer Brasilien will ich
Matze,
kurz eben loswerden.
Ich will jetzt von dir zum Abschluss noch eins hören. wenn du jetzt am Sonntag in deiner Heimat dann das Finale guckst, musst du ja präpariert sein.
Ne? Das, ich bin also, präpariert, ja.
Ne, du Sie kannst präpare. Ja jetzt schon sagen, die Spanier sind dabei. Du Olmo kannst du schlecht nachmachen. Das passt ja, aber nicht. Aber die anderen vorne, die Jungs im Sturm, da gibt's schon ein paar, die kannst du nachmachen. Und morgen kannst du den zweiten aussuchen. Und dann bist du doch gut versorgt. Dann machst du den Abschluss, feierst du als Europameister in Lippstadt oder in der Umgebung von Lippstadt und sagst, ich war auf alle Fälle Europameister. Ihr könnt mal einen Puckel runterrutschen, hippipora. Und jetzt denke ich, können wir uns langsam Schluss machen. Ich werde müde, geht das.
Ich wollte nur ich wollte nur ganz kurz, das soll ich noch eben noch sagen, bevor ich fertig bin. Mein geilstes Finalerlebnis war, außer 2014, als ich das WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien war es, glaube ich, bei Peter Neururer zu Hause im Wohnzimmer geguckt habe, weil der Flieger aus München, Tobi, etwas Verspätung hatte und Peter gesagt hat, oh Matze, kommst du mir hier, fahr so Bochum, hier steigt nur 4, aus Saarbrücken kannst du hier gucken, schön länger, fahr Bochum. Und dann saß ich bei Peter und habe 1:1 90 Minuten den Originalkommentar von Peter Neururer auf dem Ohr gehabt, immer ein frisch gezapftes Pilz vor mir stehen. Ja, und da haben wir beiden zusammen dieses Finale geguckt. Das werde ich nie vergessen. Peter, falls du zuhörst, überragend. Danke nochmal an deine Frau.
Ja, Matze, wir haben doch zusammen 2006 mit Pelé beim Boca de Bolk in Berlin gefeiert. Mit Pelé.
Ja, aber danach. Ich rede ja vom Finale, rede ich ja. Vom
Aufnahmefinale. Also, da haben die Italiener gewonnen gegen Frankreich. Und da hast du auch gefeiert. Da bist du nachts um 2 Uhr noch nach Lippstadt gefahren. Kannst du dich noch erinnern? Denke ich, der hat sie doch nicht alle auf der Latte, der Matze. Das ist den ganzen Tag unterwegs, guckt das Endspiel, feiert noch bei Boca di Bacco. Mit allen, da war ja alles vertreten, auch Uwe, hier Jürgen Kohler noch, und du kennst doch, der hat seine Italiener mitgefeiert, und du warst mittendrin. Da hast du mir gesagt, um 3, 4 Uhr, ich wollte dir ein Bett anbieten, aus Sicherheitsgründen, hast gesagt, ich bin voll fit, ich fahre jetzt noch nach Lippstadt, du waren ja bestimmt 450 Kilometer ungefähr, du Blödmann.
Das Bett wäre auch, das wäre ja auch durchgelegen gewesen, habe ich mir auf der Ritze, da ist dann schon so, das, aber Tobi, sag noch schnell, wo war dein geilstes Finalerlebnis?
Nee, meins kommt am Sonntag. Ich bin in Barcelona am Sonntag und da habe ich mich natürlich total gefreut, dass die Spanier jetzt ins Finale eingezogen sind.
Wieso bist du in Barcelona?
Weil ich auf dem Festival bin, am Samstagabend. Ich wollte unbedingt Peter Fox einmal live sehen. Peter Fox kennt ihr, vor 10 Jahren Haus am See und so weiter. Und der spielt ein Festival außerhalb von Deutschland, nämlich in Barcelona. Und da habe ich mir gedacht, das gucken wir uns doch mal an. Fliege so am Wochenende nach Barcelona. Und das natürlich
singt
jetzt
dann Casa de Mare statt Haus am See.
Letztes Wort von mir. Tobi, du hältst mit Spanien, egal wer der Gegner ist.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Können wir jetzt Schluss machen oder habt ihr was genommen da?
So viel Schlaf gut, Kani. Du bist sowieso ja am Schiff. Du bist doch die ganze Zeit am Schiff. Du bist ja jetzt auch schon wieder am Schiff, du. Du gehst jetzt wahrscheinlich nochmal runter.
Ich schaukele. Das Schiff schaukelt mich jetzt in den Schlaf. Und ich bin vor einer der schönsten Küsten, Korfu, und werde morgen das Schloss von Sissi besuchen. Habt ihr das verstanden?
Korfu ist wunderschön.
Wunderschön. Dann
alles Gute.
Alles klar.
Viel Spaß.
Hip, hip, hurra.
Ich bin morgen übrigens im Stadion, aber da kann ich jetzt leider nicht drüber reden, weil da ist der Podcast schon aufgezeichnet. Also, genau. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.